Schilder machen Leute. Nee, Moment halt, das war, glaube ich, eine andere Folge, die ich schon mal hatte. Kleider machen Leute. Nein, Schilder machen, also doch klar, die, also Leute machen Schilder. Und Schilder sind überall. Und ich könnte ausrasten manchmal, in welchem Ausmaße Schilder benutzt werden. Also macht euch drauf gefasst, dies wird eine hochemotionale Folge und es wird an der Zeit, dass dieses Thema endlich mal hier behandelt wird. Schilder waren in Freizeitparks oder mein liebstes, schönstes Wort ist natürlich Schilderwald. Ja, es gibt kein schöneres Wort dafür als das, was wir halt jeden Tag erleben. Sei es im Straßenverkehr, sei es beim Einkaufen. Wir werden von Schildern manchmal erschlagen und wissen dann am Ende trotzdem nicht, wo geht's lang, wo ist das Klo, wie teuer ist das Produkt. Viel ist manchmal also zu viel und weniger ist in der Regel immer mehr. Und um mich kurz einmal runterzuholen, fahre ich vielleicht einmal die Musik noch mal ein bisschen hoch. Oh. Einatmen. Oh. Ausatmen. Ah, so. Okay. Ich finde es übrigens schön, das ist jetzt Teil des neuen Soundtracks hier von How to Freizeitpark. Wie gefällt der euch eigentlich da draußen? Das ist ja noch recht neu und frisch und jetzt in einigen wenigen vorherigen Folgen schon aufgetaucht. Ganz großen Dank nochmal an Everest Music, mit denen wir zusammen hier die neuen Musiken für den Podcast haben erstellen lassen, produzieren lassen, komponieren lassen. Und ich bin wirklich sehr, sehr stolz, dass nach fast 5 Jahren tatsächlich, also im nächsten Jahr sind es 5 Jahre, hier ein bisschen frischer Wind reinkommt. Und ich hoffe, euch gefällt das auch, dass der Podcast sich auch weiterentwickelt, neue Dinge passieren und vor allen Dingen jetzt mehr so Freizeitparkgefühl auch hier im Podcast stattfindet. Weil das war mir persönlich am wichtigsten, dass hier das ganze Freizeitpark-Feeling auch irgendwie rüberkommt. Und ich hoffe, dass das kommt rüber. Wie gesagt, gerne auf Instagram @howtofreizeitpark mir einfach mal kurz schreiben, ob das auch euch so gefällt. Und auch generell erstmal herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian. Ich bin Podcaster und selbstständiger Berater für Freizeitattraktionen aller Art und Größe mit den Bereichen Operations, Guest Experience und HR, also alles, was im täglichen Leben einen beschäftigt. Und wenn ihr für eure Mitarbeitenden und auch eure BesucherInnen da draußen ein schönes Erlebnis haben wollt, dann sprecht mich gerne an. contact@stefanburian.com. Und es gibt wenig Dinge, die mich in meinem persönlichen Leben mehr beschäftigt haben als Schilder. Und wenn man mal so ein Meme machen würde, was wäre denn so das Freizeitpark-Eröffnungs-Starterpaket, dann wäre das auf jeden Fall eine Rolle Gaffer, ein bisschen Kabelbinder, ganz viele Einwegkugelschreiber und ein Laminiergerät. Und dieses vermaledeite Laminiergerät verfolgt mich, glaube ich, bis ans Ende meiner Tage. Denn klar sind Schilder natürlich immer wichtig, man möchte etwas kommunizieren und man möchte natürlich den Leuten auch da draußen was mitgeben oder eine Anweisung, eine Anleitung für irgendetwas geben und dann wird zack, zack, einmal schnell das Laminiergerät aus dem Schrank gepopelt, es wird hochgefahren, man freut sich schon, man friemelt mit der Folie da so rum, knistert wie blöde, packt das, was man da laminieren möchte, noch schief rein und dann wird laminiert, so dass sich das Ding, ja, wellt, weil vielleicht die Temperatur falsch eingestellt worden ist. Oh, ich könnte jetzt schon wieder, oh, ich brauche nochmal ein bisschen einmal, oh, einatmen, ausatmen. Also, fangen wir mal ganz strukturiert an. Wie wollen wir das überhaupt eigentlich machen? Ich würde sagen, wir packen das mal in 3 Segmente oder Kapitel. Wir wollen uns immer anschauen im Kapitel 1 den Schilderwald, im Kapitel 2 die Wirkung von den Schildern und im Kapitel 3 einmal die Alternativen. Was kann ich machen, außer etwas zu laminieren? Und die Intention bei Schildern ist in der Regel natürlich ganz klar. Wir wollen etwas kommunizieren. Also fange ich mal an. Hier wird das der weltweit erste einlaminierte Podcast. Ich kommuniziere euch jetzt einmal das erste Kapitel. Der Schilderwald. Wann sind es zu viele Schilder? Ein Schilderwald ist also ja das, was uns gerade im Straßenverkehr am ehesten begegnen würde. Wir haben dann ein Vorfahrtachtenschild, wir haben ein Bitte nicht parken-Schild, dann haben wir darunter noch Ausnahmen, dann haben wir 2 Meter weiter noch ein Alternativschild, falls das eine Schild nicht wirkt, und dann dahinter wird das andere Schild durch das neue Schild wieder aufgehoben. Und ihr wart sicherlich auch mal in einem Freizeitpark oder in irgendeiner Freizeitattraktion und habt sowas Ähnliches erlebt. Hier ein A-Board, also das sind diese Kundenstopper, diese Aufsteller, die man gerne als Aufsteller irgendwo mitten auf den Weg stellt, um direkt zu präsentieren. Hier gibt es Eiscreme von der Marke blub 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 und hier gibt es Pommes, weil die gibt es nur hier und ich habe keine Ahnung. Und Schilder sind wirklich dann plötzlich überall und man versucht den Leuten so viel wie möglich zu erzählen und da ist die Frage, muss ich meinen BesucherInnen eigentlich so viel erzählen? Ist das gerade an der Stelle notwendig? Und das ist ja das genau das Ding, worum es in dieser Folge ja schon fast geht und das eigentlich jetzt schon das Fazit wäre. Brauche ich eigentlich so viele Schilder? Und was ist eigentlich die Psychologie hinter den ganzen Beschilderungen, die ich so finde? Die Psychologie eines Schilds ist ja immer, Achtung, hier ist etwas Wichtiges, das sollst du lesen. Wenn ich aber plötzlich alles als Achtung, bitte lesen, deklariere, also Unmengen von Schildern irgendwo platziere, dann wird diese Achtung nicht mehr als Achtung wahrgenommen, sondern als, ja, so sieht es jetzt hier halt aus, als Tapezierung wahrgenommen. Und diese Attention, die wir jetzt eigentlich auf dieses Schild ziehen wollen, die wird abgezogen. Das heißt, es entsteht Verwirrung, es entsteht Orientierungslosigkeit und die Leute beachten diese Schilder nicht mehr. Und wie ist dieser Schilderwald am Ende des Tages zu stoppen? Der Schilderwald sollte abgeholzt werden. Das richtige Maß gilt es zu finden. Was ist jetzt das richtige Maß? Wie schon gerade gesagt, weniger ist natürlich immer mehr. Das heißt also, sind die richtigen und wichtigen Informationen eigentlich gerade artikuliert? Falls nicht, dann ist das Schild an der Stelle erstmal irrelevant. Habe ich ein einheitliches Design, das kann zum Beispiel auch schon wieder viel ausmachen. Und hier gibt es direkt schon am Anfang ein schönes Quick Fix für euch, und zwar ein sogenanntes Empty Belly. Also eine Standard-Schildervorlage in eurer CI, also in eurer Corporate Identity, in eurem Brand Design, was man dann im Büro schon mal, wenn es wirklich nicht mehr anders möglich ist, benutzen kann, um etwas zu kommunizieren. Und natürlich gilt auch eine strategische Platzierung deines Schildes. Wo stelle ich das Schild hin? Klebt es richtig? Klebt es auf Augenhöhe? Klebt es zu weit oben, zu weit unten? Ist das, was ich kommunizieren will, in der Nähe oder ist es zu weit weg? Muss ich plötzlich noch mit Pfeilen arbeiten? Und so weiter und so fort. Und gerade bei dem Thema Richtungsanweisungen kann man ja auch was anderes machen als ein Pfeil. Ja, also hier auch nochmal der nächste Quick Fix mit rein. Und ich finde, Karls hat das da ganz witzig gelöst. Wenn man zum Beispiel die Toiletten ausweisen möchte, dann kennen wir natürlich dieses Männlein, Weiblein, Rollstuhlfahrerschild oder das Baby, was gewickelt werden möchte als Piktogramm. Oder man malt eine gelbe Linie auf dem Boden, die so aussieht wie so eine Wasserlinie. Und dann ist ganz klar, wenn jemand fragt, hey, entschuldigen Sie, wo sind denn hier die Toiletten? Dann kann man sagen, folgen Sie doch einfach der gelben Linie. Und das erzeugt auch direkt ein Schmunzeln. Ja, und dann habt ihr schon wieder eine Sache weniger, die irgendwo dran geklebt ist. Und ich kann euch versprechen, wenn jemand mal mein Handy klauen sollte, ihr werdet Spaß haben. Da sind so viele Fotos von Schildern drauf, das ist, ich weiß nicht, mittlerweile schon ein Kink von mir, dass ich sowas abfotografiere und sammel. Und ich kann euch nicht genug sagen, es gibt so unglaublich viele negative Beispiele. Zum Beispiel, ich habe jetzt aus dem Affekt heraus einfach mal was genommen. mein Handy hochgenommen und wische jetzt hier so durch. Da ist zum Beispiel auf einem Langnese-Aufsteller, der einen Calippo Slush darstellt, also ein riesengroßer aufgestellter Becher. Da klebt nochmal ein einlaminiertes Schild mit doppelseitigem Klebeband befestigt und mit Packtape nochmal an den Seiten gesichert. Das Wort Slush-Eis in Standardschrift mit Fett und unterstrichen und nochmal zwei ausretuschierten Bildern von einem Slush-Getränk mit großem Becher und Geschmack und dem Preis. Aber das Schild sagt mir doch, dass das hier erhältlich ist. Warum muss das denn da noch da dran stehen? Es ist zu viel Information auf diesem Schild. Oder auch schön, wenn man so einen Kundenstopper hat, das hat ja nicht immer die richtige Größe. Ne? So ein Kundenstopper ist in der Regel A1 oder sogar A0. Und dann fängt man an, einfach A4-Papiere aneinander zu kleben. Das sieht man, das ist auffällig. Oh, ich lasse die Musik jetzt sein. Also, der Schilderwald, wann sind es zu viele Schilder? Wenn ihr euch diese Frage schon stellen solltet, dann sind es zu viele Schilder. Ist das eigentlich so viel, was ich da gerade mache? Ja, ist es. Denn die Schilder sollten immer nur auf die wichtigste Information gerade hinwirken. Und deswegen würde ich sagen, hüpfen wir direkt ins zweite Kapitel, nämlich die Wirkung von Schildern. Und die Schilder wirken natürlich, das habe ich ja mit dem Schilderwald versucht ja schon anzudeuten, erstmal so Attention Seeking, ja, wir wollen also Aufmerksamkeit richten. Und meine Besucheraufmerksamkeit geht jetzt auf dieses Schild. Und dann lese ich mir das genauerweise nochmal durch und dann stelle ich fest, das war ganz schön aggressiv. Ja, also so Dinge wie Betreten verboten, 3 Ausrufezeichen, all caps natürlich, alles groß geschrieben, nicht berühren. Ja, aber wenn ich es nicht berühren darf, warum steht das Ding denn dann überhaupt hier und warum ist kein Zaun drumherum? Ach so, ein Schild kann das an der Stelle schon fixen. Ah, ich glaube, da gibt es eine Alternative zu. Auch passiv-aggressiv ist schön wie, Sie bleiben bitte auf dem Weg oder hier wird bitte nicht geraucht. Oh, das ist ein Graus. Oh, es ist wirklich ein Graus. Ich habe direkt vor Augen dieses Bild oder diesen selbstgemalten Zettel vom College-Block abgerissen, mit den Fransen noch an den Seiten und mit 2 Tesastreifen befestigt, auf dem Inneren einer Toilettenkabine. Und ich denke, ihr da draußen kennt alle dieses Schild. Teilweise sogar dann noch kopiert, ausgedruckt mit so Druckstreifen, weil das halt der Kopierer, der ist ja auch schon fast leer. dann steht da drauf, bitte verlassen Sie die Toilette so, wie Sie sie vorfinden möchten. Krieg ich sofort Nackenhaare von. Also wirklich, aggressive, passiv-aggressive Schilder. Wenn man das durchliest, wenn ihr jetzt ein Besucher seid, natürlich kann ich mir vorstellen, auf der anderen Seite war ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, die war selber emotional. Und dann hat man dieses Schild gemacht, weil das möchte ich jetzt aber auch meinen Besuchern mal gesagt haben, dass das gefälligst aber auch so gemacht wird. Und dann komme ich da hin und lese dieses Schild und dann ist natürlich die Frage, wie fühle ich mich da? Wie fühlst du dich da, wenn du so ein Schild liest? Ja, du hörst das jetzt gerade, aber hast hoffentlich vor Augen dieses Schild an der Innenseite der Toilettenkabine kleben. Wie fühlst du dich da? Da fühlst du dich doch ein bisschen komisch, oder? Denkst du dir so auch so, was geht denn normalerweise hier ab? Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Also, aggressive Schilder können sofort auf einen überschlagen, können selber einen aggressiv machen, weil man natürlich diese Stimmung irgendwie aufnimmt. Genauso wie unsinnige Schilder wie, keine Ahnung, Schilder an einem Baum oder auch dieses klassische Rasen nicht betreten. Ja, dann sorge ich doch anders dafür, dass vielleicht die Leute nicht da drauf gehen oder vielleicht sollten die Leute doch gerne auf einfach eine Wiese betreten dürfen. Mir fällt jetzt ad hoc kein unsinniges Schild ein, was für mich so unsinnig ist, dass ich es jetzt in diese Kategorie reinpacken würde, weil ich finde, fast alle Schilder sind irgendwie unsinnig. Es geht am Ende des Tages ja immer um Effizienz und Verständlichkeit. Entweder habe ich eine Information drauf, die ist so klipp und klar, kurz und bündig, dass die Leute das verstehen, zum Beispiel frisch gestrichen, wissen die Leute ganz klar, oh, das ist jetzt frisch gestrichen, da brauche ich jetzt nicht draufschreiben, frisch gestrichen, bitte nicht berühren. Das ist dieses Verbotene, dieses, bitte nicht berühren. Das Erste, was ich machen würde, ist, ist das wirklich frisch gestrichen? Und ich würde dann drauf fassen, natürlich, ganz klar. kann ich das vielleicht anders lösen? Wenn ich eine Bank frisch streiche, warum habe ich hier im Park noch stehen? Warum habe ich das nicht irgendwo Backstage stehen? Ja, genauso wie Verständlichkeit gerade bei Safety-Schildern. Wenn wir jetzt über Fahrsicherheitshinweise sprechen, bei Freizeitattraktionen, die Fahrgeschäfte beherbergen, diese Dinger sind unglaublich lang und riesengroß und da stehen 1000 Millionen Sachen drauf. Und wenn man dann als Mitarbeiter dann am Ende des Tages dann mehrmals sagt, ja, aber haben Sie das Schild davon nicht gelesen, sagen die meisten BesucherInnen, nö, habe ich gar nicht. Und da kommt es natürlich darauf an, wie verständlich und accessible, auch das ist ja ein Thema, also die Effizienz, lesen das wirklich viele Leute, wie effizient ist es, wie erreichbar ist das? Und viele Freizeitparks versuchen jetzt gerade einen neuen Schritt, der Europapark macht das zum Beispiel auch vor, mit minimalistischen Schildern. In England arbeitet man auch viel mit leichter Sprache oder auch viel mit Piktogramm einfach. Wie intensiv sind irgendwelche Dinge, wie sensory, also wie werden die Sinne angesprochen? Gibt es dunkle Stellen, Nebel, ist es gruselig, ist es wild, rappelt es, vibriert es, ist es laute Musik, die einen da irgendwie um die Ohren geballert wird? Das wird mit Piktogramm ganz verständlich und einfach dargestellt und der Text wird reduziert. Wir bewegen uns also immer mehr Richtung leichte Sprache, weil wir wollen natürlich auch jeden Besucher und jede Besucherin mitnehmen. Vielleicht junge Menschen, die noch nicht so gut lesen können oder auch Erwachsene, die Verständnisschwierigkeiten haben oder auch BesucherInnen aus anderen Ländern, die vielleicht unsere Sprache nicht verstehen, können anhand von leichter Sprache eher etwas mitnehmen, als wenn wir 30 Seiten Text da irgendwo hinkleben und sagen, jo, lest dieses Schild doch mal und befolgt auch bitte alles und wir fragen euch am Ende des Tages auch natürlich ab, ganz klar. Das dritte Kapitel, die Alternativen zur Beschilderung. Kommunikation ohne Schilder. Und hier ist eine Sache, die ich ja schon gerade gesagt habe, man kann durch Design viel ändern, wie zum Beispiel diese gelbe Pipi-Linie bei den Karlserlebnisdörfern. Man kann aber auch generell durch geschicktes Experience-Design, gerade wenn es darum geht, BesucherInnen irgendwie zu lenken, also wir reden hier von Richtungsweisungen, da geht es um Wegführungen, da sind wir auch wieder beim Thema Masterplanning, kann man schon viel machen, um BesucherInnen auf einen Weg zu bringen. Also klar strukturierte Wege zum Beispiel, nicht so viele Nebenwege produzieren, intuitive Leitsysteme oder auch visuelle Hinweise wie Farben oder Symbole. Mein bestes und Lieblingsbeispiel ist tatsächlich, was die Deutsche Bahn aktuell macht mit den Schienenersatzverkehren, der überraschenderweise an vielen deutschen Bahnhöfen unterwegs ist. Die arbeiten mit Bodenmarkierungen, mit großen farbigen Linien, die aus den Bahnhöfen herausgehen und die BesucherInnen und oder in dem Fall dann die Fahrgäste dann zu der Haltestelle lotsen, wo der Bus steht, damit man anstelle mit dem Bus fahren, der die Bahn quasi gerade ersetzt. Ich kann mich aber auch noch an Zeiten erinnern, wo mit Kundenstoppern und A-Boards gearbeitet worden ist, bis einem wirklich alles aus den Ohren gelaufen ist. Und keiner hat das gelesen, keiner hat das verstanden. Gerade hier bei mir in Essen hat es so viel Verwirrung gegeben, weil diese Schienenersatzhaltestellen auch oft gewechselt haben. Und jetzt findet man diese Bodenmarkierung und findet sofort seinen Weg. Visuelle Hinweise, Farben und Symbole helfen unseren BesucherInnen, sich zurechtzufinden, ohne dass wirklich viele Schilder nötig sind. Das kann durch auch Bepflanzung, durch geschickte Bepflanzung oder auch Dekorationselementen führen. Wenn ich jetzt zum Beispiel mich in einen Westernbereich bewegen möchte und ich fange aber schon vorher an, mit kleinen Western-Elementen den Weg zu weisen, dann finden die Besucher eher dahin, als wenn ich sage, Western Frontier America Land is this way, mit einem Schild. Ja, okay, klar, wenn ich weiß, dass das der Western-Bereich ist, okay, aber was ist denn der American Frontier Land oder was ist Tomorrowland, ja, wenn ich in den Science-Fiction-Bereich möchte. Ich rede jetzt hier einfach mal für den normalen Parkbesucher, der jetzt nicht alle Namen kennt und alle Narrative kennt und weiß, dass Galaxy's Edge eigentlich das Star-Wars-Land ist und der Hyperion Galactic Starship Cruiser eigentlich das Star-Wars-Hotel ist, ja, das muss einfache Sprache am Ende des Tages sein, auch wenn natürlich die Brandsprache immer irgendwie überwiegen wird. Auch eine Alternative zur Beschilderung ist unser Personal. Wenn wir als freundliche und gut informierte Mitarbeitende besser Auskunft geben können als ein statisches Schild, dann haben wir hier gewonnen. Und wenn unsere Mitarbeitenden vor allen Dingen auch dann sichtbar sind und ansprechbar und erkennbar sind, dann braucht man auch kein Schild mehr. Und ich finde, das ist so ein Ding, was man bei Disney einfach gut sieht. Die Cast-Member, die sind immer ansprechbar, immer sichtbar auch und teilweise auch nur dafür abgestellt, an einigen Stellen, um Informationen zu geben. Wenn ich also die Möglichkeit habe, an irgendeiner Stelle ein Schild durch einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin zu ersetzen, sollte ich dies tun. Und das kann zum Beispiel dann auch wieder interaktive Elemente dann beinhalten, dass man auch nochmal Rückfragen stellt oder vielleicht sogar proaktiv ist. Denn eines, was ich gerne mitgebe bei meinen MitarbeiterInnen-Schulungen oder auch bei den Onboarding-Trainings, die ich gebe, das fragende Gesicht, und jeder kennt es, und jeder kennt sein eigenes fragendes Gesicht, aber wir können auch ein fragendes Gesicht erkennen. Und wenn ich ein fragendes Gesicht irgendwo sehe, dann gehe ich als Mitarbeiterin dann proaktiv dahin und sage, hey, ich sehe, Sie haben ein Problem, darf ich Ihnen weiterhelfen? Oder haben Sie vielleicht eine Frage? Gibt es etwas, was Sie gerade suchen? Ja, auch suchende Menschen erkennt man. Was man noch viel mehr erkennt, ist Leute, die eine Toilette suchen. Dann geht man dahin und fragt, darf ich Ihnen vielleicht den nächsten Weg zur Toilette zeigen? Das ist manchmal viel einfacher, als irgendwo ein Schild hinzustellen und zu sagen, da ist Klo. Und natürlich auch, heute ganz wichtig, digitale Lösungen. Gerade mit Apps kann man heutzutage super viel lösen. Das heißt also, die Apps nehmen uns eigentlich die Wegführung schon ab. Und viele Freizeitparks haben so genau gesteuerte Apps, dass man auch die Navigation durch den Park dadurch komplett übernehmen kann. Alton Towers ist ein schönes Beispiel. Die erkennen anhand der GPS-Location, wo man gerade ist. Und können dann auch sagen, wie viele Minuten Fußweg die nächste Attraktion entfernt ist und auch natürlich dann die Wartezeit mit parallel daneben. Das heißt, hier hat man also eine innovative Möglichkeit, den kompletten Besucherfluss zu steuern und vielleicht das eine oder andere Schild hier schon mal zu schreddern. Die Besucher können auch die Sicherheitshinweise vielleicht schon per App mitkriegen oder auch digitale Screens, dass man anhand eines digitalen Screens den Leuten sagt, hey, links lang ist die Großachterbahn, rechts lang ist der Kinderbereich, übrigens links lang ist gerade weniger los, geh doch erstmal da lang, dann kann ich auch meine Besuchergruppen direkt schon steuern. Und wenn ihr wirklich unbedingt ein Schild für irgendetwas drucken müsst, dann kann ich euch nur ans Herz legen, schmeißt euer Laminiergerät hochkantig aus dem Fenster, sucht euch eine Druckerei, einen Schildermacher, eine Schildermacherin, einen Werbeulli in eurer Region, der euch irgendwas auf Forex oder Alu-Dibond drucken kann, in eurem Design, in der passenden Größe, mit der passenden Befestigung. Denn nichts sagt mehr aus als ein abgerissener Kassenzettel mit einem Stück Tape irgendwo an einem Automaten geklebt, wo drauf steht defekt. Mit dem Kuli natürlich. Ganz wichtig, dass man das noch so wenig wie möglich erkennen kann. Nichts sagt mehr aus oder sagt mehr über eine Attraktion aus als so ein geklebtes Statement. Würde ich es mal fast sagen. Also, überlegt euch ganz gut, Schilder sind wichtig, ja. Und ich weiß noch, als der Movie World, die Movie World damals zum Movie Park wurde, wurde auch viel mit Schildern gearbeitet. Man hatte auch damals etabliert, eine eigene Schilderdruckerei im Hause zu haben, weil allein durch die Tatsache, dass der Park sich gerade neu finden musste, auch viel kommunizieren musste, wurde viel zu viel kommuniziert. Und es waren teilweise mehr Schilder als Menschen im Park. Sollte man sich überlegen, ist das sinnvoll, was ich tue? Ist dieses Schild gerade sinnvoll, was ich hinklebe? Oder ist das Ding, worum es hier eigentlich gerade geht, sinnvoll, / sinnlos? Ja, ich möchte nochmal ein letztes Mal auf das Experience Design eingehen und euch noch ein schönes Beispiel nennen, was ich auch in meiner Zeit erlebt habe. Und zwar hatten wir mal eine Sonderausstellung in einer Attraktion, wo es um Korallen ging. Und es gab so große Fühlkorallen, die aus GFK-Material gebaut worden sind. Die waren jetzt so ungefähr, ja, ich würde mal sagen, hüfthoch. Oben war direkt eine Öffnung. Man konnte von oben hineingreifen und konnte fühlen, was befindet sich so in einer Koralle? Wie fühlt sich eine Koralle an? Oder wie fühlen sich Lebewesen an, die in Korallen leben? Das Problem ist aber nur gewesen, dass immer wieder in diesen Korallen Müll gelandet ist. Und da kommen wir jetzt genau zu dem Ding. Dieses Sinn ergeben, diese Psychologie, dieses Experience-Design-Thema. Warum haben die Leute dort Müll reingeworfen? Das war die letzte Frage, die wir uns gestellt haben. Die erste Sache, die wir uns gestellt haben, war, wie können wir das beheben? Alles klar, wir machen natürlich ein laminiertes Schild dran. Bitte hier hineinfühlen. Hat natürlich keiner gelesen, es war immer noch Müll drin. Dann haben wir überlegt, okay gut, vielleicht beleuchten wir das anders. Es ist mehr Müll drin gelandet. Wir haben es also schlechter gemacht. Am Ende des Tages, nach vielen, vielen Tagen und Überlegungen, haben wir dann die wichtige Frage gestellt, warum werfen die Leute da Müll rein? Erste Feststellung, es gab zu wenig Mülleimer in der Ecke. Das heißt, die Leute hatten Müll in der Tasche, wollten ihren Müll loswerden, haben das aber als Mülleimer wahrgenommen, weil es ausgesehen hat wie ein Mülleimer, weil von oben eine Öffnung war. Ja, also es konnte nicht mülleimiger aussehen. Und dann haben wir gesagt, okay gut, dann stellen wir einfach noch Mülleimer hier in der Ecke auf, dass die Leute da ihren Müll abstellen und den dort nicht hineinwerfen. Es führte zu weniger Müll, aber es war immer noch Müll in diesen Fühlboxen drin. Am Ende des Tages konnten wir das Problem nicht so einfach lösen, weil es einfach an dem Design dieser Korallen gelegen hat. Beziehungsweise die ganze Ausstellung hätten wir etwas anders planen müssen, damit man das hätte besser auch koordinieren können. Zum Beispiel diese Fühlkorallen direkt nebeneinander stellen, nicht so verteilt stellen, wie Mülleimer normalerweise auch in einer Attraktion stehen. Ja, also ihr seht, es fallen so unglaublich viele Dinge mit in dieser Beobachtung rein. Brauche ich jetzt hier ein Schild oder nicht? Das eigentlich die Grundfrage ist, ist das eigentlich sinnvoll, was hier gerade passiert oder was ich mache, und macht das Schild etwas besser oder schlechter? Wenn ihr also irgendwo mit Schildern arbeitet, überlegt immer, macht es Sinn, dieses Schild zu platzieren? Lässt sich das alternativ lösen mit einer anderen Lösung? Und was kann passieren, wenn ich hier ein Schild installiere oder nicht? Also Information und Kommunikation ist immer ein ganz wichtiges Ding, nicht nur im Alltag, sondern natürlich auch im Betrieb unserer Freizeitattraktion. Aber habe ich die Möglichkeit, das zum Beispiel durch einen Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin zu lösen? Gut, ich würde jetzt keinen Mitarbeiter an so einer Fühlbox ganz nach abstellen. Das wäre auch für den Mitarbeiter wahrscheinlich sehr langweilig. Aber wenn es zum Beispiel geht, eine Attraktion zu erklären, wenn ich jetzt eine neuartige Attraktion habe, die Spielregeln hat, dann doch lieber ein Briefing vorab machen, als irgendwo zu sagen, da ist ein Schild, lies das durch und dann viel Spaß. Und dann wissen vielleicht die BesucherInnen trotzdem nicht mehr. Ja, also Schilder sind ein absolutes Lieblingsthema von mir und ich hoffe, ich konnte hier ein paar gute Learnings mit reingeben. Experience Design, digitale Lösung, Personal und das generelle Bedenken, brauche ich hier ein verdammtes Schild oder nicht? Und wenn ein Schild dort ist und es ergibt keinen Sinn, dann kann ich euch versprechen, werde ich das irgendwann finden. Das klingt schon fast wie eine Drohung. Und ich werde es fotografieren. Und irgendwann mache ich eine Galerie damit auf. Die Schildergalerie. In der Schildergasse. Klingt gut. Danke fürs Zuhören.